Und damit noch ein paar Bemerkungen, nochmal rückblickend zum, als kleines viertes Kapitelchen, die Folgen für den sonstigen Gang der kapitalistischen Geschäfte, die, also sowas wie die Verallgemeinerung der Krise. Von dieser Finanzkrise, die ganze kapitalistische Gesellschaft ja betroffen, und die erweist sich auch als gar nicht lokalisierbar, also auf den Bereich dieser komischen Wertpapiere beschränkbar, also dieses Ideal, na dann soll da was zusammenbrechen und ansonsten geht aber die Wirtschaft ihren Gang.
Ja. Wenn man es jetzt nochmal auf das Beispiel Lehman Brothers, man sagt, die haben, Lehman Brothers hat Immobilienkredite vergeben und jetzt werden die Zinsen hochgesetzt, weil das Niveau steigt. Und dadurch können die ganzen Leute, die einen Immobilienkredit genommen haben, den Kredit nicht mehr bedienen. Und damit bricht Lehman Brothers die ganze...
Naja, und auf diese Bedienung ist aber längst gerechnet worden und sind ja lauter neue Wertpapiere ausgegeben worden. Das war ja damals diese komplizierte Affäre, wo man zum ersten Mal erfahren hat, ach so, Häuserkredite werden vergeben, damit man dann die verbriefen kann und darauf neue Wertpapiere ausgibt, weil es heißt, da liegen irgendwelche Einkünfte zugrunde. Und jetzt werden die zweifelhaft und dann heißt, naja, dann sind diese ganzen Verbriefungen plötzlich hinfällig. Dann heißt, dann ist der Schuldner Lehman Brothers plötzlich nicht mehr liquide. Dann hat der amerikanische Staat ihn nicht gerettet und jetzt war nicht Lehman Brothers nicht mehr liquide, sondern bei allen anderen Banken sind Milliarden ausgefallen. Dann hat es die Beschwerde gegeben, irgendeine, hier hat er noch 300 Millionen gezahlt, wie konnten die das machen? Ist aber auch nur ein Beweis dafür, dass da wechselseitig die beieinander Schuldiger und Gläubiger sind und der Zusammenbruch einen solchen großen Dienst alle anderen betrifft und mit reinreißt, schon deswegen, weil sie selber prekär gerade sind.
Ich habe dazu noch einen Gedanken, weil das mit der Zinshochsetzung, ich habe mir überlegt, ob das sozusagen, wenn man den Häuslebauer oder wie auch immer, diesen Leuten, die Immobilienkrediten aufgenommen haben, hätten die einen anderen Zins bedient oder einen anderen Betrag, dann hätten sie es möglicherweise zahlen können. Aber der Witz ist, glaube ich, dass es ja gerade darauf ankommt, dass eine bestimmte Gewinnerwartung realisiert werden muss. Ja. Und wenn die drunter ist, dann ist das hingeplatzt.
Ja, und jetzt kannst du auch sagen, die haben halt solche Gewinnerwartungen und Anspruchsberge errichtet. So auf selbstverständliches Weitergehen von Wachstum und Emissionen, die schon wieder Geld auf sich ziehen und so weiter, errichtet, dass eben so eine Zinsänderung offensichtlich ausgereicht hat, da Zweifel aufkommen zu lassen, die das nach und nach und ziemlich schlagartig das ganze Vertrauen durchgestrichen haben, die Banken, die Geschäftsmittel der Banken fragwürdig und damit wertlos gemacht zu haben. Also so werde ich das sehen.
Das, ich habe eine Anmerkung. Henry Ford sagte einmal, wenn die Leute wüssten, wie das Geld funktioniert, dann würden sie Krach schlagen.
Tja, da will ich ja was dazu beitragen. Zu dieser Devise.
Und andere Fachmann sagte, der Staat dürfte generell keine Schulden machen.
Ja,
er müsste sich andere Ideen überlegen, wie kommen wir mit dem Geld aus. Es geht nur darum, wie kommen wir mit dem Geld aus. Und das konnten die Leute nicht.
Also der Staat ist ja noch wer anders, ja. Also zum Staat, wie gesagt, da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern, weil ich noch ein paar...
Na, aber die Idee ist richtig. Das Geld, was erwirtschaftet wird, müsste eigentlich für alle reichen.
Tja. Eben, da könnte man auch gleich das Geld weglassen und sagen, dann reicht doch das, was da produziert wird, auch für alle.
Ja, genau,
das, dafür
genau.
Sollte man sorgen, aber für das, was mit dem Geld an Geldvermehrungsbedürfnissen aufgerichtet wird, reicht es eben
nicht.
Immer nicht. Da müssen neue Geldquellen erschlossen und im Zweifelsfall in die Welt gesetzt werden. Eine Weise habe ich gerade geredet, wie Geldvermehrung zum als Zweck des Finanzwesens glatt Geldquellen erfindet, in die Welt setzt, gültigen Reichtum produziert, ohne was zu produzieren.
Scheinreichtum, würde ich sagen.
Naja, aber Schein ist er nur dann, wenn er zusammenbricht, und bis dahin ist er sehr reell wirksamer. Übrigens, jetzt, da wollte ich noch was dazu sagen, Reichtum, der nämlich dann, wenn er zusammenbricht, noch Auswirkungen und Konsequenzen hat, die ihn als sehr reales Anspruchswesen erweisen. Eben fiktiv heißt überhaupt nicht, der ist, den kann man vergessen, das ist eine Fiktion. Ganz im Gegenteil, der Maßstab ist sogar die Quelle des ganzen Kreditwesens, auf dem, was ich ja als ersten Teil ausgeführt habe, der ganze Laden beruht, beansprucht. Es ist ja gar nicht so, dass man sagen kann, hier wirtschaftet eine verrückte Finanzwelt mit sich selber, sondern das, was sie da macht, das Wachstum, was sie da zustande bringt, ist Bedingung und Quelle, und umgekehrt, das, was sie an Kredit vergibt, ist Basis dafür, und umgekehrt, wenn die anfangen und sagen, ihre Werte werden zweifelhaft, das Geld muss festgehalten werden. Sie setzen sich, sie kreditieren nicht, sondern sie setzen sich in, sie harten bei sich die Grundlage für alles Kreditieren, auf die sie zurückfallen, nämlich Geld. Der Rückfall bedeutet auch, dann bricht das, was sie an Kreditierungswesen leisten, das, was sie an Diensten damit leisten, generell zusammen. Dann entziehen sie auch mit ihrem Zusammenbruch der Akkumulation des Kapitals, das ja ständig mit, das war mein erster Teil, mit Kredit über seine Schranken hinaus produziert, was also am Kredit hängt, die Mittel, dann sind alle Kreditverhältnisse eben tangiert und in Frage gestellt, und damit, wie gesagt, der ganze schöne sogenannte reale Kapitalismus in gewissem Sinn, jetzt drücke ich es mal so aus, einer Fiktion überführt. Der ist dann auch nicht mehr viel realer, sondern als fungierende Bereicherungsquelle beschädigt, wie eben das Finanzkapital selber, weil er auf Kredit beruht. Noch einmal grundsätzlicher ausgedrückt, die Gleichung Kredit und Kapital ist gleich Kapital, fällt dann auch krisenmäßig nach beiden Seiten hin auseinander, nämlich der Kredit bricht ein, also geht auch die Kapitalvermehrung nicht mehr friktionslos. Und umgekehrt, die Reduktion der Geschäfte bewirkt auch eine weitere Entwertung von Kredit. Die bieten dann halt keine lohnende, verlässliche Anlage. Und da fällt dann auch fürs ganze Finanzwesen die selbstverständliche Quelle von Zahlungsfähigkeit, auf die gesetzt worden ist und mit der gerechnet worden ist, ein Stück weit aus. Die Konsequenzen, also ein paar Bemerkungen anknüpfend an den Anfang jetzt zur Bewältigung der Krise. Die ist in keinem Sinn nämlich eine Korrektur an der Rechenweise, sondern im Gegenteil der ziemlich brutale Versuch, die wieder in Gang zu setzen. Soweit das Bankgeschäft betrifft, ist es einerseits eine grandiose Entwertungs- und eben Reichtumsvernichtungsorgie, andererseits ein staatlicher Rettungsversuch, den ich abgetrennt habe, im Zuge dessen beim nächsten Mal dann schon auch nochmal ein bisschen mehr eben über das Finanzgeschäft und die Stellung des Staats dazu. Aber worüber ich noch was sagen will, ein paar Bemerkungen, sind die Krisenkonkurrenz, das was die sogenannte Realwirtschaft angeht. Nämlich wenn da ein allgemeiner Einbruch stattfindet, also Marktschranken auftreten, eine generelle Kreditquelle, dann heißt das überhaupt nicht, naja, dann muss man halt die Marktschranken hinnehmen, dann muss man sich bescheiden, sondern das nehmen die betroffenen Kapitalisten als Konkurrenzaffäre. Genauso wie sie den Markt immer als Feld ihrer Konkurrenz nehmen, auf dem man sich was zu erobern hat. So auch jetzt nehmen die in ihrem Wachstum und mit ihren Geschäftsrechnungen geschädigten Unternehmen eigentlich ihre Zuflucht dazu und verlassen sich darauf, dass sie Mittel der Konkurrenz haben, die sie mobilisieren. Also geht es neuerlich um Markteroberung, um Behauptung im Konkurrenzkampf und jetzt ausdrücklich anderen das Geschäft abnehmen, streitig machen, den Markt, den beschränkten Markt für sich mit Beschlag belegen. Also ein riesiger Konkurrenzkampf um die Vermeidung von Entwertung ihrer ganzen Geschäftsmittel. Dabei werden dieselben Mittel, die das exzessive Kapitalwachstum vorangetrieben haben, in Anschlag gebracht. Halt für die Krisenbewältigung. Das heißt, man muss es wieder lohnend machen, man muss die Kreditwürdigkeit wiederherstellen, man muss sich Kredit erobern. Es geht durch einerseits Schrumpfen, andererseits Fusionieren, drittens, wie immer, das, was Rationalisieren heißt, also die Verbesserung der Geschäftsrechnung. Und alle diese Konkurrenzmittel schließen einen Anspruch auf lohnende Arbeit, also auf Ersparung an Arbeitskosten und Mobilisierung von mehr Leistung ein. Zur Rentabilität der Arbeit nach neuem Maßstab. Fortschritte Das ist eigentlich ein elementares Kampfmittel und dafür sind wie immer Produktivitätsfortschritte, die da erreicht werden, genauso tauglich wie unmittelbarer Angriff auf die Lohnleistungsverhältnisse. Und was das Letztere angeht, da zeigen sich und kommen zur Anwendung eigentlich die ganzen Errungenschaften der Aufschwungzeit im Umgang mit dem Proletariat. Also das, was da erreicht worden ist an flexibler, mobiler Belegschaft, die nur lohnende Stunden ableistet. Das, was da an Lohnarbeitsverhältnissen, von denen von Haus aus keiner leben kann, die aber für Kapitalisten eine freihändige Kalkulation erlauben. Also Leiharbeitsverhältnisse, Zeitarbeitsverhältnisse, Teilzeitarbeit. Alles das dient jetzt als Motor für die Krisenkonkurrenz. Also Methoden des, wenn man so will, Hire and Fire auf hier oder woanders gleich unmittelbar. Die Entlassung von massenhaft Leiharbeitern, die das Kürzen, das Abarbeiten von Arbeitszeitkonten, also Abfeiern von Arbeitszeitkonten, Kurzarbeit, Zwangsurlaube, also die frei einsetzbaren Belegschaften für die Kapitalrechnung getrennt von deren Geld- und Arbeitszeitbedarf. Das sind eigentlich die aktuell probaten, im großen Maßstab in Anschlag gebrachten Mittel. Also auf diesen durchgesetzten Anspruch, auf diese erfolgreich erweiterten Methoden der kostengünstigen Verfügung über Arbeitskraft. So und dann, wenn man sie braucht, greifen Unternehmen praktisch als ihren selbstverständlichen Besitzstand jetzt zurück. Und selbstverständlich im Zeitalter von Hartz IV gibt es auch einen anderen Besitzstand, nämlich die Logik des Sozialstaats, dass die wachsenden sozialen Opfer Kosten sind, an denen man möglichst einspart. Insofern ist die Krise also und die Krisenkonkurrenz die machtvolle Fortsetzung eigentlich dessen, was im Aufschwung Erfolgsmittel war. Die lohnabhängige Mannschaft als selbstverständliche Manövriermasse von Geldvermehrung, von allen Konjunkturen des Gewinnemachens und der Konkurrenz, das ist unterstellt und wird in Anschlag gebracht. Also so gesehen steht fest, um es mal so auszudrücken, dass Aufschwung wie Krise einhergehen mit einer, naja, Dauerkrise der proletarischen Existenz. Und ausgerechnet das ist aber überhaupt kein Gegenstand von öffentlicher Aufregung, sondern eigentlich jetzt der gegenteilige Radikalismus selbstverständlich, nämlich auch ideologisch wird jetzt an eine durchgesetzte Logik angeknüpft und die fällt so aus, weil Krise, weil die Arbeitskräfte Manövriermasse der Kapitalkonkurrenz sind, weil Entlassungen Lohneinbußen drohen, eben ist klar, das, was ich am Anfang gekennzeichnet habe, soll man sich auch parteilich, sorgenmäßig parteilich auf die Agenturen beziehen? Soll man sich reibungsloses oder wieder in Gang gebrachtes Kapitalwachstum zum Anliegen machen und im Übrigen hoffen, dass es nicht so schlimm kommt, wie es kommt? Das Argument, man hängt doch mit seinem Arbeitsplatz vom Funktionieren des Wachstums ab, also ist auch der Arbeitsplatz der Generalschlüssel dieser positiv anerkannten Abhängigkeitslogik. Also so ergibt sich dann die anfangs zitierte gemeinsame Betroffenheit der Kapitalisten eben als Arbeitgeber und ihrer Arbeitsmannschaft, deren Arbeitsplätze selbstverständlich gefährdet sind und wie immer, wenn ein Arbeitsplatz gefährdet ist, muss er neu verdient werden. Und wie wird er neu verdient? Naja, indem man den Rechnungen Genüge tut, die Entlassungen hinnimmt, die Lohneinbußen hinnimmt, die eben der Erhalt des Arbeitsplatzes verlangt, also die Rechnung, die in ihn inkorporiert ist. Also da berufen sich Kapitalisten schon wieder auf ihre Rechnung wie ein gültiges Gesetz der Lohnarbeiterexistenz. Und wenn es in Wachstumszeiten geheißen hat, ist doch klar, flexible Belegschaften, Billiglohn. Das muss sein, weil die Globalisierung das verlangt. Weil das unbedingt zu sichernde Konkurrenzfähigkeit in der internationalen Konkurrenz wichtig ist. Also wenn da der Zwang des Konkurrenzerfolgs und der Konkurrenz, den sich die Kapitalisten wechselseitig aufmachen, praktisch als eherende Bedingung und Schranke für alle Ansprüche an Arbeitsplatz und Lohn ins Feld geführt worden ist, dann ist es jetzt die Krisenbewältigungskonkurrenz, die den Leuten aufgenötigt wird, ist schon wieder ein Sachzwang, diesmal geradezu unabweislich, der des notleidenden Kapitals, das muss jetzt alles sein, weil sonst geht ja gar nichts. Und ausgerechnet das kommt an und wird gewerkschaftlich abgesegnet, also das noch als paar Schlussbemerkungen, ausgerechnet die Krisenkonkurrenz mit ihren angedrohten und schon erfolgten Folgen, Entlassungen und so weiter und so fort. Dieses wie selbstverständliche beanspruchte Arsenal von Betriebsmaßnahmen, was jetzt gerade die Automobilindustrie quasi exemplarisch vorführt, das taugt als Motor für gewerkschaftliche Verantwortung. Also statt dass die mal sagt, na was haben wir mit der Krise der Bourgeoisie zu tun? Wir retten doch nicht deren Ausbeutungssystem. Wir wehren uns stattdessen nach Kräften gegen die Konsequenzen aus deren Konkurrenz. Nichts davon, also nichts von, naja, hochgegriffen Schluss mit dem Laden oder mindestens Gewerkschaft lässt sich nicht für diese Krisenkonkurrenz einspannen. Im Gegenteil, wenn Betriebe in der Krise sind, dann ist für die Gewerkschaft klar, da geht nichts von dem, was man mal gewollt und noch gerade in irgendwelche Prozentforderungen gegossen hat. Kompensation für vormaligen Lohnverzicht in besseren Zeiten, für bessere Zeiten, ist jetzt natürlich erst recht nicht machbar. Die Abhängigkeit ist also der beste Grund dafür, Lohnopfer zu bringen, und das ist dann auch der Nutzen, der versprochen wird, dass nach Möglichkeit die Umstände, also die Agenturen der Abhängigkeit vorangebracht werden. Also jetzt ist erst recht klar, was für Globalisierung und nationale Standortkonkurrenz überhaupt galt. Die Gewerkschaft ist eine Agentur dieser der Krisenkonkurrenz. Sie macht Angebote oder nimmt Forderungen hin. Sie sehen auch das als Lebensbedingung, eben den nationalen Standort, die geschädigten Unternehmen. Also sind die Belegschaften gefordert. Und die Gewerkschaft macht sich dafür stark, dass das Geschäft wieder in Gang kommt. Also taugt die Krise auch dazu, den alten Ruf der Gewerkschaft nach mehr sozialen Rücksichten mehr denn je durch den Schlachtruf zu erschlagen, den nationalen Kapitalismus wieder in Gang setzen. Also, und das als Schlussbemerkung, könnte man die ganze Sache ja auch mal ganz anders betrachten. Statt dass man immer auf die unfähigen, gierigen und verantwortungslosen Finanzmanager schimpft, die ihre Sache vergeigen, sollte man lieber mal die Freiheit des Kapitals in den Blick nehmen, die ihm diese Praxis der Gewerkschaft und diese kollektiv tätige Einrichtung des Proletariats in die Kapitalabhängigkeit in Aufschwung wie in Krise eröffnet. Also mal die Schrankenlosigkeit nach der Seite, was die Zumutungen betrifft und die Verantwortung, die die Gewerkschaft nicht für die Lage der von ihr Vertretenen, sondern für deren Abhängigkeitsverhältnis vom Kapital an den Tag legt, das eröffnet dann den Kapitalisten wirklich die Freiheit ihrer Konkurrenz. Also so gesehen offenbart eigentlich das aktuelle Krisengeschehen und die in Gang gesetzte Krisenbewältigung eigentlich, wenn man so will, das Elend eines Arbeitsvolks, das so eingehaust ist in die Verhältnisse, dass es sich seine Sorgen wirklich laufend verwandeln lässt in Sorgen, die es sich um den Fortgang des Systems machen soll. Also sich für die Konkurrenzsorgen ihrer Anwender einnehmen lässt. Also da erklären sich wirklich diejenigen, die da jetzt als Material der Krisenkonkurrenz in Anschlag gebracht werden, zu ohnmächtigen Betroffenen. Und dabei mal so rumgesagt, halten sie im Grund mit ihrer Arbeit all diese kapitalistischen Selbstverständlichkeiten in Schwung. Noch die wüsteste Spekulation und die Sorge, die sich die Nation drum macht, dass sie gelingt, basiert eigentlich auf der Freiheit, die das Volk den ökonomischen und politischen Machern verleiht, weil es sich so einfügt in die Rolle, die ihm eben in diesem System bleibt. So nach der Seite hin stoßen Kapitalisten wirklich auf keine Schranken. Und ausgerechnet in dieser elenden Stellung kriegt das Volk natürlich voll Recht, wird bedient von Öffentlichkeit und Politik. Also Leute, die sich nicht wehren, eine Gewerkschaft, die einsieht, dass in der aktuellen Konkurrenzlage Einschränkungen, Lohnzurückhaltung und so weiter unausweichlich sind, kriegen einen Lohn. Und zwar einen ideellen. Nämlich sie dürfen auf Finanzmanager schimpfen und sich selber als anständige, leistungsbereite, in der Abhängigkeit eingerichtete Mannschaft melden, dürfen einstimmen in den Chor, die Zuständigen haben versagt. Und das, was sie als kleiner Mann immer schon mal monieren, dass was die da oben tun, und die da oben machen ihr es nicht, nehmen ihre Verantwortung nicht richtig wahr. Darin kriegen sie jetzt glatt, ideell voll Recht. Ja, die sind verantwortungslos. Und damit sind sie dann bedient und geben sich bedient, aber kommen überhaupt nicht auf die Idee oder sind überhaupt nicht auf dem Sprung, mal ihre eigene Verantwortung als Lohnarbeiter in Frage zu stellen und aufzukündigen. Also selber mal verantwortungslos zu sein. Also das nur so weit, also dass auch dieser Aspekt der Krise mal zur Sprache kommt, weil er so extrem ärgerlich ist und aktuell so greifbar ist und eigentlich der Motor und die Freiheit dieser ganzen öffentlichen Kritikveranstaltungen am Finanzkapital und so weiter durchzieht. Die Selbstverständlichkeit, mit der hier diese Mannschaft eben beansprucht und dann in lauter falschen Abhängigkeitsgedanken in einem üblen Moralismus der Verantwortung bedient wird und, wie gesagt, statt dass sich selber mal sich zum Standpunkt der Verantwortungslosigkeit gegenüber diesen Laden durcharbeiten, ausgerechnet jetzt, wäre ja da auch mal eine Gelegenheit dafür.
Das ist gut von Oskar. Wozu noch Gewerkschaften, wenn die sich nur um Tarife kümmern und den alten Schmarrn?
Ja, wie gesagt, da wollte ich auch eine Bemerkung dazu machen, dass die Rolle der Gewerkschaft eben die für die Konjunkturen des Kapitals die Gleichartigkeit der Dienste, die sie sichert für Aufschwung und in der Krise. Also wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, es gibt noch ein bisschen Zeit vielleicht, nicht mehr viel, aber ausreichend noch.
Wann gibt es denn den nächsten Vortrag?
Der ist offiziell ausgemacht, ist der erst im März. Ich kann mal schauen, ob es vielleicht vorher noch eine Gelegenheit gibt, dann würde das halt angekündigt. Ich habe keine Ahnung, ob es geben ist, selber sehr unrecht, dass es sich so lange hinzieht. Ich probiere mal mit der Basisbuchhandlung da gemeinsam mit den Seidels in Verhandlung zu treten, ob wir noch einen Termin finden, irgendwann im Januar oder so, wäre nicht dumm, weil es ist ein ganzes, übrigens ja auch von dem letzten Punkt her unmittelbar. Die andere Seite dieser Stellung ist ja der ständige Ruf nach dem Staat als Retter. Also gibt es dazu auch viel zu sagen zur Insrechtsetzung der Politik mit all ihren Machenschaften, ausgerechnet in Zeiten der Krise, wo eben die Leistungen des Staats, dass es dahin kommt, überhaupt nicht gewürdigt werden, sondern stattdessen der Staat aufgerufen wird, er soll eben das gefährdete Geschäftswesen retten mit seinen Kräften. Aber wie gesagt, da gibt es einiges dazu zu sagen. Und in dem Zuge dann auch, was ich auch heute ausgeklammert habe, zu den sonstigen linken Kritiken, Krisenstellungnahmen, worin sich die sich bestätigt sehen, wie, welche Art Kritik die üben und wie sie dann leider Gottes ziemlich flächendeckend sich zu Befürwortern einer von ihnen vorgeschlagenen besseren Rettung und hinbewegen. Aber das ist, wie gesagt, das möchte ich im Zusammenhang mit dem Staat abhandeln, weil es eigentlich auch ein einziger Appell an den Staat und eine einzige Bestätigung oder Appell an seine Rolle als Agentur der Verhältnisse ist und dann dem Staat teils mit Idealismus, teils mit Realismus eine bessere Umgangsweise mit der Krise anträgt. Aber wie gesagt, ich schaue auf seine frühere